Ich glaube, wir sind als Schweiz sind wir super aufgestellt mit unseren Hochschulen, mit unseren Universitäten. Ich glaube, auch das Funding ist da. Aber ich glaube, das Miteinander etwas Gewaltiges erreichen. Ich glaube, das ist, dort habe ich manchmal das Gefühl, kranken wir ein bisschen dran. Oder?
Miteinander was Gewaltiges erreichen wollen, das soll man auch in der Schweiz wagen, sagt uns der Thomas Jakob, Leiter Plattformgeschäft von PostFinance. Was das Plattformgeschäft mit Dating gemeinsam hat, wer unser Gast im Silicon Valley bei Starbucks einfach so gesehen hat und was Valu seinen Kunden für ein Erlebnis bieten möchte und wie sie sich von anderen Plattformen für Hypotheken abheben, erfährst du in diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von PostFinance. Mein Name ist Rinaldo Tibolla und ich begrüße euch zu der dritten Episode. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Daniel Meves zum Thema Anlegen austauscht und heute werden wir das Thema Plattformgeschäft ein bisschen genauer anschauen. Wie ihr es sicher schon gemerkt habt, rede ich im Dialekt. Wir wollen ein Experiment machen und den Podcast im Dialekt durchführen. Dazu wären wir froh um euer Feedback. Das Feedback könnt ihr uns geben auf podcast@postfinance.ch. Wieder mit von der Partie heute als Co-Moderatorin ist meine Kollegin Tatjana Guckisberg. Und wie einleitend erwähnt, als Gesprächsgast begrüßen wir in dieser Runde den Thomas Jakob, er ist Leiter Plattformgeschäft bei PostFinance. Ciao Tom, wer bist du?
Hallo zusammen, danke vielmals, dass ich da sein darf. Mein Name ist Tom Jakob. Wie wir vorhin gehört haben, ich arbeite bei der PostFinance und bin verantwortlich für Valu. Valu ist die digitale Hypothekenplattform, wo Kunden direkt können vergleichen und abschließen über einen digitalen Kanal. Wir machen das jetzt seit 3 Jahren. Und das ist auch mittlerweile ein bisschen zu meiner Leidenschaft geworden, das Plattformgeschäft zu entwickeln hier bei PostFinance.
Wie wird man Leiter Plattformgeschäft?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann man nicht planen. Ich komme ja aus dem Innovationsbereich, ich habe sehr viel in der Innovation geschafft und ich glaube, da kommen Opportunitäten einen Weg entlang. Und irgendwann muss man sich entscheiden, eine von den Opportunitäten nehmen. Und die ist gekommen, die Plattformgeschichte ist gekommen. Und dann habe ich gesagt, das ist die Opportunität, wo ich drauf gehe. Da setze ich drauf, da will ich dran arbeiten. Also das war komplett ungeplant, aber eine super Sache.
Wenn man so deinen CV anschaut, du bist an verschiedenen Orten tätig gewesen, unter anderem Head of Technology bei der Swisscom. Wow, was für ein Titel.
Wahnsinn.
Und das in Silicon Valley. Hat dich das auch irgendwie befeuert?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin Elektroingenieur, also ich habe einen technischen Hintergrund und bin auch so in die Arbeitswelt eingestiegen. Ich habe lange bei der Swisscom im Technologiebereich gearbeitet. Und Technologie ist etwas, was mich immer schon fasziniert hat und immer schon beeindruckt hat. Und ich glaube, das ist jetzt auf dem Weg in das Plattformgeschäft eine sehr hilfreiche ein hilfreicher Rucksack, den ich mit mir herumtrage. Es ist einfacher, auf Entwicklungen zu schauen, wenn man versteht, was im Hintergrund passiert. Ist meine persönliche Meinung. Und darum glaube ich, ist das ein essentielles Element in diesem Plattformgeschäft, dass ich verstehe, was im Hintergrund passiert.
Können wir mal noch für unsere Hörer da draussen erklären, was ist eigentlich Plattformgeschäft? Weil das wird heute unser Gesprächsthema sein.
Ja, sicher.
Und ich glaube, ja, wichtig zu erfahren, was das denn genau ist.
Ja, das ist gut. Also ich tue das immer sehr einfach und sehr plakativ erklären mit einer Dating-Plattform. Es ist eigentlich nichts anderes als daten. Man gibt ein Profil ein und auf der anderen Seite hat es ein anderes Profil und es gibt in der Mitte eine Software oder einen Algorithmus, der die Profile zusammenpasst und zusammenbringt. Und die Profile, die am besten passen, das sind die, die nachher angezeigt werden. Und genau gleich funktioniert die Hypothekenplattform auch. Der Kunde gibt seine Informationen ein von dem, was er sucht. Auf der anderen Seite haben wir Kreditgeber, also die eine Hypothek möchten, zur Verfügung stellen. Die geben ihre Informationen neu. Und in dem Moment, wo das auf dem auf dem System oder auf den, im Algorithmus zusammenpasst, können wir dem Kunden direkt anzeigen, was die beste Hypothek ist, die er bekommt.
Okay. Jetzt nochmal ein bisschen zurück. Das Plattformgeschäft und eben Technology und all das, ist das aus den USA in die Schweiz geschwappt oder wann hätte das erste Mal wirklich, wann bist du das erste Mal mit dem in Kontakt gekommen?
Ja, ich glaube, das Konzept von Plattformen ist etwas, das ja relativ lang schon ist. Und da ist immer die Frage, was definiert man genau als Plattform? Aber sicher, das erste Mal habe ich das schon im Silicon Valley erlebt. Ich war ja 2006 bis 2010 im Silicon Valley gewesen. Und dort war das Thema Plattform sehr, sehr intensiv schon gewesen. Dort sind so ein bisschen die Web 2.0-Geschichten sind dann rum gewesen, wo man hat versucht, für alles und jedes irgendwie so eine Webseite zu machen, die Leute zusammenbringt und wo irgendwie Informationen austauscht. Ich glaube, das ist dort, wo ich zuerst mal so mit dem Gedanken der Plattform wirklich stark damit auseinandergesetzt habe. Und das ist, wie gesagt, das ist dann ein Rucksack, den ich mitgenommen habe und wo sich hier die Opportunität hat ergeben, habe ich gefunden. Ja.
Jetzt hast du vom Silicon Valley erzählt. Ja. Wenn du zurückdenkst an die Zeit, was hast du dort so? Gibt es irgendein Erlebnis? Oder irgendeine Erfahrung, die du dort gemacht hast, ist ja so eine, das ist recht faszinierend, oder wenn man das so ein bisschen von außen betrachtet, die viele Ideen, Innovationen, die dort entstehen. Was hat dich dort inspiriert? Hast du ein Beispiel, das du uns erzählen kannst?
Ja, ich glaube, also wenn ich zurückdenke, bleibt mir vor allem eins oder vielleicht zwei Sachen hängen. Ich glaube, eins ist die unglaubliche Ansammlung an Talent von Leuten, die dort sind. Also das ist wirklich wahnsinnig. Da geht man in einen Starbucks sichern. Das ist unglaublich, wer man dort trifft. Also ich persönlich habe Steve Jobs dann einfach gesehen im Starbucks irgendwie auf der Kreuzung und so. Und das ist wirklich super beeindruckend. Aber auch ganz normale Leute, die man damit lebt und plötzlich merkt man, aha, der arbeitet ja bei HP, der ist der Leiter von der Chipsentwicklung von HP oder irgendwie so. Wirklich sehr beeindruckend. Das ist das eine. Und ich glaube, das andere, was ich dort so ein bisschen mehr von der Kultur mitgenommen habe, ist die Can-Do. Mentalität. Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Also, man trifft nie jemanden, der ihm sagt, oh, das geht jetzt wirklich nicht und das ist eine dumme Idee und ja, das kann man nicht machen. Also, das ist wirklich jedes Mal, wenn man jemanden trifft, oh, just go for it, just do it, wir können das machen, ich helfe dir und ich kenne noch einen, der kann das auch und zusammen und komm, wir gehen einen Kaffee trinken. Und das ist halt sehr eine inspirierende und eine positive Art, miteinander umzugehen. Es beschleunigt und befeuert natürlich die Kultur dort extrem.
Aber man muss schon auch sagen, irgendwas durch sind die Rahmenbedingungen auch anders.
Ja, natürlich. Die sind über viele Jahre gewachsen. Ich würde aber auch sagen, die Leute haben sich die Rahmenbedingungen geschaffen. Oder die kämpfen hart dafür, dass die Rahmenbedingungen stattfinden, dass sie miteinander vernetzt sind, dass sie einander helfen, dass sie nicht einfach, ja, ich habe jetzt keine Zeit und ich kann dir jetzt nicht helfen. Oder das ist wirklich, man versucht aus jeder Idee eine grössere Idee zu machen. Und für das kämpfen sie schon hart, für Funding. Und ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ich habe viele Freunde gehabt, die es nicht geschafft haben. Die sind in Silicon Valley gekommen, die sind 2-3 Jahre Bär gewesen, das Geld ist ausgegangen und die sind wieder zurückgezügelt nach Texas oder irgendwo her. Also, und das gehört auch dazu. Das ist auch ein Element.
Wie viel von dieser Just-Do-It-Mentalität hast du mitnehmen in deinen Job hier bei Valu?
Ja, viel. Viel. Und ich glaube, das merkt man mir auch ein bisschen an. Aber es ist ein harter Kampf. Ich glaube, ich muss mich jeden Tag und immer wieder darauf zurückbesinnen, dass man das kann und dass es geht, wenn man zusammen den Weg gehen will. Und ich glaube, mittlerweile habe ich ein Team um mich umgeschart, wo das auch so sieht. Und das, dann macht es natürlich einfacher. Dann sind wir zusammen unterwegs und dann kann der ein oder andere mal einen Hängertag haben und sagen, oh, das macht doch keinen Sinn. Und dann die anderen sagen, komm, wir gehen weiter und wir können zusammen den Weg gehen. Das ist schon essentiell. Ich glaube, so ein bisschen der Antrieb irgendwie, komm, wir erreichen das zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Was sollte die Schweiz vom Silicon Valley lernen?
Ja.
Aber du hast es schon angesprochen, dass mit dem Mutigsein, das ist sicher ein Punkt. Ja, aber es gibt ja...
Ich glaube, wir sollten einander helfen, über die Hürden oder über die kritischen Faktoren hinwegzuschauen und einander versuchen, zu unterstützen. Und ich merke manchmal auch bei mir selber, da kommt jemand mit einer Idee und ich bin so schnell nachher zu denken und sagen, ah, oh, das musst du noch denken, das musst du noch machen und mach dir das auch noch. Und sofort hat man eine Liste von 10 Punkten. Und ich habe mir mehr über diese Sachen Gedanken gemacht, als über, wie kann ich dieser Person helfen, den nächsten Schritt zu machen. Oder? Und ich glaube, wir sind als Schweiz sind wir super aufgestellt mit unseren Hochschulen, mit unseren Universitäten. Ich glaube, auch das Funding ist da. Aber ich glaube, dass miteinander wollen, etwas Gewaltiges erreichen. Ich glaube, das ist, dort habe ich manchmal das Gefühl, kranken wir ein bisschen dran. Oder? Da sind wir ein bisschen, ja sind wir, ich glaube, da haben wir noch einen Weg zu gehen.
Es ist schon noch, meine, die grossen Unternehmen, die kommen jetzt aus den USA und die dominieren wirklich ein bisschen.
Ja.
Die haben ja irgendwo durch ein Bedürfnis von den Menschen wirklich können befriedigen oder ausfüllen, damit die jetzt so einen Erfolg haben. Also meine, Amazon und eBay und Google und Apple, die haben irgendwo gewusst, es ist ein Bedürfnis da. Die sind, was ist so unique, also das sind wirklich Sachen, die halt, ja, es noch nicht gegeben hat und jetzt sind sie da. Also,
ja. Man kommt dazu, wir haben zum Beispiel gerade kürzlich ein Video geschaut. Das ist um einen Microsoft Flugsimulator gegangen und die haben dort Wettermodell eingebaut in diesem Flugsimulator. Gewaltiges Projekt. Und Microsoft hat dort in einem Video erwähnt, dass es eine Schweizer Firma gibt, die für sie die ganzen Wettermodelle macht. Das ist aus der Uni Basel entstanden. Und es war so lustig, nachher haben sie die Person interviewt aus der Schweiz raus und der ist wie begeistert war, was Microsoft aus seiner Technologie, aus seinen Algorithmen heraus macht. Und ein Satz ist mir geblieben, der hat gesagt, ja, jetzt sehe ich zuerst mal eigentlich, was all die Daten, die ich mich damit befasse, was das eigentlich visuell kann bedeuten kann. Und das hat mich genau, das hat mich ein super Spannungsfeld gedacht. Wir haben die Technologie da, wir haben die brillanten Leute da, wir haben die Ideen da, wir machen auch Startups. Ja. Aber dann kommt wie das Mindset von Microsoft, das sagt, hey, lass uns das zu einem riesigen Produkt machen und lass uns die beste Wettersimulation machen, die wir machen können und lass uns das in ein Spiel integrieren. Das hat mich fantastisch gedacht, oder? Und ich glaube, das zeigt sich ein bisschen, wie die unterschiedlichen Mentalitäten noch sind. Und das ist gut, es braucht irgendwie eine Art beide, oder? Wenn ich auch nur die grossen Business machen will, dann, ja. Wer macht die Ideen, wer macht die Kleinen, wer macht die Startups, wer macht die Algorithmen? Ja.
Also kommen wir vielleicht einmal wirklich nochmal zum Thema Plattformgeschäft. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, früher ist man in ein Elektrofachgeschäft, hat sich ein TV angeschaut und hat den gekauft. Ja. Heutzutage, wenn ich einen Fernseher kaufe, gehe ich auf ins Internet, gehe ich mal suchen, wer bietet das an, wie wird er bewertet. Ja. Und da spielen immer wieder Plattformen eine Rolle.
Genau.
Von wo kommt das Bedürfnis? Also haben wir uns einfach, hat der Mindset bei den Menschen geändert? Oder wieso nutzen wir jetzt plötzlich Plattformen? Oder ist es einfach, weil das Angebot jetzt da ist?
Ich glaube, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, Möglichkeiten sind da, dass man vergleichen kann und dass man nach dem besten Deal suchen kann, was es gibt. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das etwas, was uns als Menschen unter anderen Sachen natürlich irgendwo antreibt. Wir wollen irgendwie für das, was man ausgibt, das Maximale bekommen. Oder wir wollen für das, was man etwas investiert, für sich selber das Beste rauszubekommen. Und ich glaube, das ist das, was das Internet im grossen Bild auch gebracht hat. Eine Art die Transparenz. Oder? Ich muss nicht selber nach China gehen, dort im Laden innen eine Kamera anschauen und dann in die USA reisen, dort eine Kamera anschauen. Ich kann das an meinem PC alles miteinander vergleichen und ich kann entscheiden, welches das beste Angebot ist, das für mich passt. Oder? Und ich glaube, dorthin werden die meisten Produkte oder Services, die ich habe, das wird sich dorthin entwickeln. Oder? Ich glaube, die persönliche Komponente von einer Beratung oder von einem Sichersein, dass das, was ich kaufe, wirklich das Richtige ist, das ist essentiell wichtig. Oder? Mhm. Aber es ist einfach ein Teil davon. Oder? Ich will mich zuerst informieren, ich will mich vergleichen. Und erst wenn ich das habe, dann brauche ich vielleicht noch jemanden, den ich fragen kann, siehst du es auch so? Und wenn das ja ist, dann bin ich wie nachher an dem Ort, wo ich kann sagen, okay, dann kaufe ich da.
Es gibt einen spannenden Punkt, den du ansprichst, eben genau Produkte, Dienstleistungen, die man eben nicht einfach mal schnell so kauft, weil sie teuer sind, weil eine Investition ist. Das sehen wir auch bei Valu, oder? Wenn ich ein Haus kaufen und eine Finanzierung dafür brauche, ja, dann überlege ich mir auch ein bisschen ausführlicher oder ein bisschen länger, intensiver, was ich da genau für ein Angebot nehme, als wenn ich jetzt irgendwie irgendwie ein Elektrogerät kaufen, das vielleicht so 100 Franken kostet. Wie schafft man es denn, den digitalen Teil vom Vergleichen, der online passiert, wo eigentlich der Kunde eigenständig machen kann, zu verbinden mit dem immer noch irgendwo mit dieser persönlichen Komponente der Beratung?
Ja, wir versuchen das so zu lösen, dass wir dem Kunden jederzeit die Möglichkeit geben, uns anzuläuten. Wir setzen nicht mehr unbedingt auf ein physisches Meeting oder ein Treffen irgendwo an einem Ort, sondern wir haben relativ flexible Zeiten, wo der Kunde anrufen kann. Wir rufen aber auch dem Kunden an. Wir wollen auch das Erlebnis bieten, dass wenn der Kunde irgendwo im Prozess ist, dass wir ihm anrufen und sagen, fühlst du dich noch wohl? Ist es noch okay für dich? Brauchst du noch etwas? Können wir dir noch irgendetwas helfen? Wir wollen für den Kunden auch da sein. Und ich glaube, das muss nicht mehr unbedingt in jedem Fall physisch sein, sondern das kann man durch ein Telefon, vielleicht in Zukunft einmal durch eine Chat-Message oder irgendwie so etwas machen. Aber ich glaube, die persönliche Interaktion, sie geht bei so grossen Geschäften, sie sind sehr, sehr wichtig. Und ich würde auch wirklich niemandem empfehlen, so eine Entscheidung kopflos irgendwie in 2 Minuten zu treffen. Ich meine, das ist, man geht einen Vertrag ein und der ist nachher ein paar Jahre gültig und man muss sich gut überlegen, ob das passt, oder? Aber ich glaube, was man sich sparen kann, ist von Kreditgeber zu Kreditgeber rennen und 100 Termine und am Abend und noch nach dem Arbeiten auf Reinhauen. So, das Teil kann man sich sparen. Und ich glaube, am Ende des Tages kommt sogar noch das bessere Resultat raus, als wenn man eben diese Spiessroute läuft, durch alle die Meetings macht.
Eben, du hast es vorhin gesagt, mit dem Internet hat man die Welt sozusagen ins Wohnzimmer geholt oder in den PC. Und man kann jetzt in viel kürzerer Zeit viel mehr Abklärungen machen. Mich würde gleich noch interessieren, wie lange hat denn so durchschnittlich befasst sich ein jemand, der zu Valu kommt, also mit dem Thema, wie lange geht der Prozess, bis er da durch ist?
Das ist sehr individuell. Also wenn ich einen Neukäufer habe, wo ein neues Haus kaufen, der ist vielleicht 35, der hat vielleicht 1-2 Kinder und der hat ein bisschen Geld gespart jetzt, der möchte ein Haus kaufen, dann kann das ein sehr langer Prozess sein. Man kommt mal auf die Plattform, man registriert sich mal, man gibt seine Informationen ein, dann muss man dann auch ein Objekt haben. Finanzieren ist ja nur ein kleines Element. Ich muss es zuerst finden, ich muss wissen, ob es passt, ich muss das mit meiner Partnerin, mit meinem Partner abstimmen. Das sind alles Elemente, die da drin gehören. Und da ist die Finanzierung nur ein kleiner Teil drin. Und wenn ich einen Ablöser habe, also der vielleicht das zweite oder das dritte Mal seine Hypothek ablöst, der hat das Häuschen seit irgendwie 30 Jahren, jetzt will er noch einmal für 5 Jahre ablösen, dann kann das, was wir gesehen haben, ist, dann kann das in 2 oder 3 Stunden klickt auch, dass der dort die Informationen sind drin, der drückt ab, der weiss genau, was er braucht und kann profitieren von der besten Zins oder vom besten Angebot.
Was ist denn so der typische Valu-Kunde? Oder auch, wenn du sonst an Plattformen denkst, sind das vor allem jüngere Leute, digital affine Leute, die das brauchen? Oder ist das...
Das hat uns sehr überrascht. Und das typische Profil bei uns ist im Moment männlich und irgendwo um die 50. Wir haben herausgefunden, dass sie Leute, die oft auch in Führungsfunktionen sind, dass sie Leute, die oft einen technischen Hintergrund haben. Und wir haben festgestellt, dass das Leute sind, die sich selber zutrauen, also digital ein Produkt abzuschließen. Sei das entweder, weil sie vielleicht genug Selbstvertrauen haben, ein Manager irgendwie, der sich gewöhnt ist, Entscheidungen zu treffen und sagen, so, jetzt mache ich das und das kann ich dann schon wieder gerade biegen, wenn noch irgendetwas ist. Oder es sind Leute, die technisch affin sind, die sagen, ich bin mir gewöhnt, durch einen digitalen Prozess durchzugehen, ich weiss, was das heisst. Wir sind jetzt gerade dran, das Value ein bisschen weiter in der Bevölkerung, ein bisschen breiter abzustützen. Und ich glaube, das werden wir erleben in den nächsten Jahren, wie mehr und mehr Schweizer werden über solche Plattformen abschließen. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der Zeit braucht. Und der Markt braucht Zeit. Und wir müssen die Leute ausbilden, wir müssen ihnen helfen, wir müssen die Ängste abbauen. Und das ist völlig okay. Das ist völlig richtig. Oder? Das ist ein Wechsel unserer Kultur. Und das braucht einfach Zeit. Und das muss man akzeptieren.
Ich finde das spannend. Du hast gesagt, dass es eben Zeit braucht, dass Menschen das Vertrauen für Plattformen gewinnen. Und Verträge abschliessen. Ich glaube, es wird kommen und es wird auch zur Normalität werden.
Ich nehme noch einmal das Beispiel vom Dating vorher. Oder wer hat vor 20 Jahren sich vorgestellt, dass irgendwie, oh, ich weiss es sagen nicht auswendig, also, aber dass sich 50% der Beziehungen irgendwie online treffen und online kennenlernen. Das war absolut unvorstellbar gewesen. Ich meine, wo ich bin noch nicht so alt, oder? Wo ich auf Suche war, da hat man dann kleine Briefe geschrieben und Zettel hin und her geschickt und irgendwie solche Sachen gemacht, oder? Und heute ist das gang und gäbe. Und das ist nichts Komisches dran, wir haben uns daran gewöhnt, das ist völlig normal. Und ich glaube, so wird sich das auch bei den Hypotheken entwickeln. Ich meine, das haben wir bei der Musik gesehen, das haben wir gesehen, wie wir Fernsehen konsumieren. Das ist alles, die Veränderung in allen Orten oder vielen Orten schon stattgefunden. Und das wird das Banking genau gleich treffen, wie es ein einzelnes Produkt in die Hypothek wird treffen, wie es andere Produkte wird treffen. Und das ist nicht negativ. Ich glaube, das bietet eine Chance. Und wenn man das als Chance sieht, dann kann man als Kunde sehr, sehr, sehr viel profitieren von dem.
Was kann man denn eigentlich als Anbieter von so einer Plattform profitieren? Wie verdient man eigentlich Geld mit Plattformen?
Ja, ich glaube, die Anbieter müssen sich sehr stark überlegen, wie sie an ihre Kunden herkommen. Und ich glaube, herkömmlich haben wir sehr stark darauf gesetzt, dass Kunden in eine Filiale kommen, dass sie einen Termin machen, dass man dort erklären kann, was das Produkt ist und welches das beste Produkt ist. Und der Witz ist ja, man hat nachher das Produkt vom eigenen Haus verkauft. Das war ja der Witz gewesen. Darum hat man die ganze Beratung gemacht. Oder? Und ich glaube, die Institute müssen sich damit auseinandersetzen, wenn der Kunde nicht mehr zu mir in die Filiale kommt, wie komme ich trotzdem noch zum Kunden? Längt es vielleicht, dass ich ihm einen Brief schreibe? Längt es vielleicht, dass ich auf Social Media ab und zu etwas poste? Oder muss ich Wege gehen, wie über eine solche Plattform, wo ich weiss, dass der Kunde auf einer Plattform ist und dort seine Sachen bezieht? Ich glaube, zum Beispiel Autoplattformen ist ein super Beispiel für das. Früher hast du die lokale Garage gehabt, der hat dort seine 10 Autos gehabt und eins von diesen 10 hast du gekauft, wenn es dir gepasst hat oder wenn es dir nicht gepasst hat. Oder? Heute muss ich als Händler meiner Auto auf der Plattform ausgestellt haben. Und vielleicht ist die Person, die das Haus weiter nebenan hat, kauft über die Plattform das Auto, das irgendwie 10 Meter neben beim Händler steht. Oder? Und wenn ich als Händler nicht auf dieser Plattform bin, dann kann ich das Auto gar nie verkaufen, obwohl der Kunde irgendwie ein paar Meter weiter hinten wohnt. Und ich glaube, das ist die Veränderung, die dort stattfindet. Und ich glaube, das ist das, wo die Institute und die Firmen müssen lernen, damit umzugehen.
Und wie verdient man als Value Geld?
Also Value selber bekommt eine Vermittlungsprovision von einer Bank. Das ist offen, das kann man mittlerweile verstehen, wie viel das ist. Auf der anderen Seite ist die Bank herkömmlich im Geschäft von der Hypotheken tätig. Also die bekommt einen Zins und nicht eine Marge aus diesem Zins raus. Genau. Also wir verdienen auch eine Vermittlungsprovision an das Institut, wo die Hypotheken geht.
Du hast vorhin schon gesagt, eben Dating-Plattformen hast du jetzt selber nicht genutzt, aber welche anderen Plattformen würde mich noch interessieren? Brauchst du selber oder hast du einen Tipp? Was findest du eine gute Plattform, eine nützliche Plattform in deinem Alltag?
Ja, ich bin ein paar Mal gezügelt und Immobilienplattformen natürlich, wo ich Wohnungen schauen, wo ich Wohnungen vergleichen, wo ich auch sehe, was sie kosten und so weiter, das ist eine super Geschichte. Oder? Und das ist auch schon lange am Markt, das kennen wir auch schon gut. Das ist etwas, wo man gut kann verstehen kann, dass irgendjemand eine Wohnung zur Verfügung hat oder ein Haus. Man tut das auf einer Plattform, die Leute können schauen und dann bekommt man einen Termin oder man sagt zu oder wie immer der Prozess ist. Also ich glaube, das ist sicher sehr, oder ist etwas, was ich sehr viel gebraucht habe. Ich glaube, ich habe auch, wenn ich Auto gekauft habe, natürlich viel auf Autoplattformen, mich irgendwie informiert, was sind die Autos, was sind die Preise und was mache ich da. Und es ist schon so, ich meine, die Autos, die nicht auf diesen Plattformen sind, die betrachte ich einfach gar nie. Oder? Wenn ich kein Autoexperte bin, dann gehe ich auf die Plattform und sehe, das sind die Autos, die ich habe. Und ja, da gefällt mir noch. Und die anderen, die nicht dort sind, die kenne ich gar nicht. Und die, mit denen weiss ich gar nicht, was ich mache.
Du hast vorhin noch erwähnt, dass man jetzt mit Valoo ein bisschen breiter will, fahren. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, genau. Also wir sind ja, wie ich gesagt habe, auf die Zielgruppe von den Leuten, die einen IT-Hintergrund haben oder wo so ein bisschen ein Führungsprofil haben. Und wir sind der Meinung, dass es in der breiten Bevölkerung von der Schweiz ganz, ganz viel Potenzial gibt von Leuten, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen auf dem Weg, aber sehr, sehr wohl über eine solche Plattform können abschliessen. Das sind Leute, die alle heute bei Amazon shoppen, die kaufen in China, bei irgendwie Alibaba und weiss auch nicht wo, alle ihre Sachen, die sind sich das gewöhnt. Oder? Die sind aber noch nicht dort, dass sie sich wohlfühlen, eine Hypothek über eine Plattform abzuschliessen. Und was wir machen wollen, ist das Vertrauen hergeben. Ich sage, meine Vorstellung ist immer, es ist Sonntagmittag, wir haben das Mittagessen, die Familie ist am Tisch und irgendeiner von diesen Leuten, die am Tisch hockt, der muss zum Thema Hypotheken wissen, dass es Valoo gibt. Es kommt nämlich immer früher oder später irgendwie ins Gespräch, ich muss ja noch meine Hypothek verlängern. Und in diesem Kontext muss einer sagen, hey, ich war bei Valoo gewesen, oder ich habe Valoo gesehen. Der kannst du einfach vergleichen und kannst direkt abschliessen. Das ist eine super Geschichte. Und ich glaube, das ist das Potenzial, das im Moment, wo wir angehen wollen und wo wir helfen wollen in der Schweiz.
Ist nicht nur eine Weiterentwicklung von Valoo angedenkt? Also Weiterentwicklung im Sinne von mehr Angebot können zu
bekommen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja sehr stark davon überzeugt, dass es nicht hunderte Plattformen nebeneinander wird geben. Oder der Kunde muss sich daran gewöhnen, wie eine Plattform funktioniert. Er gibt sehr viel von sich selber preis. Er muss seine Informationen dort eingeben. Und es macht wirklich keinen Sinn, dass er das 100-mal nebeneinander macht. Dann bin ich wieder im alten Modell. Zwar nicht mehr, gehe ich von Institut zu Institut, aber ich muss dann von Plattform zu Plattform. Und wir wollen dort mit dem Kunden weggehen. Und wir wollen sagen, es gibt andere Produkte, wie zum Beispiel Kredite. Es können ja Geschäftskredite sein. Solche Sachen, die müssen über solche Plattformen können abgewickelt werden. Es muss Versicherungsprodukte geben, die über solche Plattformen müssen abgewickelt werden. Vorsorgeprodukte. Und das ist genau dort, wo Valoo sich herentwickeln will. Der Kunde hat die Informationen, die sind da, die sind bei uns auf der Plattform. Wir können dem Kunden helfen, die anderen Produkte darüber genau gleich abzuschliessen.
Es gibt ja einige Konkurrenten in diesem Bereich. Warum wird sich Valoo deiner Meinung nach durchsetzen?
Ja, Valoo ist im Moment die Plattform aus meiner Sicht, die am konsequentesten auf den digitalen Vergleich und auf den unabhängigen Abschluss fokussiert. Und ich glaube, das ist ein essentielles Merkmal, das ich das Gefühl habe, in der Zukunft muss das eine Plattform bieten. Viele von unseren Konkurrenten, die haben entweder in der Partnerschaft irgendeinen anderen Partner, wo man sagt, ja, ist das wirklich sinnvoll? Ist der Vergleich wirklich unabhängig, wenn ich eine Versicherung oder irgendwie eine Pensionskasse einbauen habe in meiner Ownerstruktur? Andere kommen sonst in der Zeitung ab und zu, wie wird genau verglichen, welches Institut wird denn wirklich angeboten? Habe ich als Kunde wirklich eine Transparenz? Und ich glaube, Valoo ist dort super konsequent unterwegs. Alle Angebote, die Kreditgeber stellen, die kannst du bei uns auf der Plattform anschauen. Du kannst das 100-mal am Tag machen, du kannst das immer wieder vergleichen. Da ist niemand im Hintergrund, der irgendetwas mauschelt oder versucht, irgendwie seine Gewinne zu optimieren. Ich glaube einfach, das ist auf langfristig essentiell, dass wir Valoo als unabhängige Plattform etablieren, wo der Kunde das Gefühl hat, wenn ich da hergehe, dann habe ich wirklich einen fairen Vergleich und das beste Produkt kommt raus.
Und wenn wir jetzt noch schnell einen Blick in die Zukunft werfen, in 10 Jahren, wie sieht Valoo denn aus?
Genau, von dem träume ich. Über das mache ich mir viel Gedanken. Ich bin überzeugt, dass Valoo muss Plattform Nummer 1 werden in der Schweiz. Für Vergleich und Abschliessen von digitalen Produkten, wie ich es vorhin gesagt habe. Wir haben im Moment eine Vorstellung, dass das vor allem in den Finanzprodukten ist. Aber ich glaube, das muss am Ende des Tages ein Ökosystem werden rundherum, wo der Kunde eben nicht nur Finanzierungselemente bekommt, sondern wo er seine Suche, wo er seine Fragen beantwortet hat, wo er aber auch am Schluss, wenn er abgeschlossen hat, sicher sein, dass der Prozess weitergeht und dass er weiss, was jetzt als nächstes kommt, dass er nach 2 Jahren wieder kontaktiert wird, ist alles noch okay, muss ich noch irgendetwas machen und das nicht nur für Hypotheken, sondern für andere Produkte. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Valu in Zukunft auch noch ganz andere Sachen kann vergleichen und abschließen. Also in meinem Traum ist Valu die Plattform, wo der Schweizer herkommt und sagt, ich will etwas vergleichen. Ich glaube, dem Brand, das ist unabhängig, da kann ich vergleichen, was der drauf aufkommt, was ich darauf sehe, das kann ich direkt darauf abschließen und das ist nachher bei mir, das gehört mir und ich weiß, was ich habe.
Das ist doch ein guter Abschluss, wenn du da deinen Traum uns da kannst mitgeben. Merci Tom.
Gern schön.
Merci Tatjana für die Co-Moderation wieder. An alle Hörerinnen und Hörer da draussen, wenn ihr mehr wollt über Valu erfahren, wir tun einen Link gerade beim Podcast noch einfügen. Wie schon eingangs erwähnt, wären wir froh um euer Feedback zu dem Podcast, das mal im Dialekt. Da könnt ihr uns gerne ein E-Mail schicken an podcast@postfinance.ch. Merci fürs Zuhören. Wir hören uns im Juli wieder. Dann würden wir das Thema Zahlungsverkehr mal besprechen und da auch Kuhrechnung, die noch kommt. Ja, das wäre es gewesen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.